Gott ist ein Gott der Lebenden, er ist nicht ein Gott der Toten, sondern er ist ein Gott der Lebenden. Und er spricht auch nicht durch tote Buchstaben zu uns und sagt, haltet das mal irgendwie schön ein. Sondern wir haben letzte Woche begonnen und heute habe ich ja den zweiten Teil versprochen. Wir sprachen letzte Woche darüber, empfange und sprich lebendige Worte. Ich könnte es auch anders nennen, empfange lebendige Worte aus dem Jenseits, empfange lebendige Worte aus dem Himmel, wie auch immer man das will. Ich könnte es auch ganz anders sagen, wie von dem Wortbegriff, den wir letzte Woche anschauten. Du kannst Gottes Orakel sein. Das, glaube ich, würde viele Leute auf den Trichter bringen. Orakel, da müssen wir jetzt mal reingucken. Also, wer war letzte Woche nicht da? Okay, nachsitzen. Nein, nee. Aber hört euch Teil 1, der kommt die Woche rein, also mit dem Teil 2. Einfach dann könnt ihr es im Internet nochmal nachhören. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Gott lebendige Worte in diese unsere Welt, in unser Leben hinein vermittelt. Wir hatten da gesprochen von Israel in Römer 3, Kapitel 2, dass den Juden, ihnen wurden zuerst die Aussprüche Gottes anvertraut. Ihnen sind zuerst die Aussprüche Gottes anvertraut worden, ihnen zuerst. Und dann haben wir bei Aussprüche, da steht das griechische Wort Logion. Und Logion bedeutet speziell die Äußerung eines göttlichen Orakels. In der griechischen Welt. Bedeutet speziell die Äußerung eines griechischen Orakels. Im Neuen Testament kommt es 4-mal vor und bezeichnet immer Gottes Äußerungen, Gottes Aussprüche, Gottes Erklärungen. Und zwar sind sie aktuell frisch in die Situation, im Gegensatz zum Logos. Das Logos, das wir als niedergeschriebenes Wort auch haben, das aber auch kein toter Buchstabe ist, schon gar nicht sein muss. Da werden wir heute noch rübergehen. Also Israel empfing, ihnen wurden zuerst lebendige Aussprüche, Logion, also im Neuen Testament haben wir letzte Woche festgestellt, kennen wir auch den Begriff des Rema. Rema auch Worte, die direkt von Gott in unsere Situation hineingesprochen werden oder auch in die Führung unseres Lebens, die sehr, sehr, sehr oft gerade auch mit dem geschriebenen Wort zusammenhängen. Dann haben wir festgestellt, in Apostelgeschichte 7, nur noch mal als Gedächtnisauffrischung, da nehme ich nur Vers 38 rein, von Mose. Mose empfing lebendige Worte. Mose empfing lebendige Aussprüche, Aussprüche, da steht auch wieder Logion, um diese lebendigen Aussprüche uns zu geben. Mose empfing lebendige Aussprüche. Das Wort lebendige, das Wort ist Zao, bedeutet Leben, kommt von Zeo, warm sein, also es ist im Gegensatz zu kalt sein. Also ich habe früher in einer Klinik gearbeitet, nach meinem Studium, und dann hatte ich sehr oft immer mit den Verstorbenen zu tun. Meine Aufgabe war dann auch immer wieder, weil die Schwestern von den Stationen anriefen und sagen, Herbert, kannst du mal kommen, es ist jemand verstorben, kannst du ihn bitte in die Leichenhalle bringen. Ich sag, warum macht ihr das denn nicht selbst? Ja, wenn wir den runterfahren und wir denken immer, vielleicht ist er ja doch nicht ganz tot und auf einmal schnappt uns jemand. Was natürlich total gemein ist, mich kann man schnappen, ne? Nur mal so, mal die ganz andere Seite. Die Leute, die haben wir natürlich dann auch in das Kühlfach hineinlegen müssen und so weiter. Und wenn du die angefasst hast, die verstorben sind, sind kalt. Ja, da ist kein Leben mehr drin im Körper. Mal gucken, wie die Dani ist. Wenn ich die Daniele anfasse, die ist warm. Zeo, lebt, sie lebt. Das heißt, es ist lebendig, das ist nicht tot. Ja, wir können ja mal zwicken, ob sie wirkt. Nein?
Ich lebe.
Sie sagt, sie lebt. Okay, also ein Toter spricht nicht, okay. Also lebendig, warm. Das heißt, es ist etwas am Leben. Und das ist, was hier sagt, immer wieder auch, die Aussprüche werden in Verbindung gebracht mit lebendigen Aussprüchen. Das heißt, Aussprüche, die Leben haben. Aussprüche, die warm sind, die nicht tot sind, kein toter Buchstabe. Und trotzdem, obwohl es so war, haben wir festgestellt, dass das Volk Israel diese Worte, die lebendig waren und direkt vom Himmel kamen, Mose ging in das Zelt der Begegnung, die Wolke kam, Gott sprach mit Mose, persönliche Worte für das Volk, Mose ging raus, sprach direkte Worte vom Himmel und trotzdem taten die Leute nicht, was Mose vom Himmel her sagte. Außer wenn es ein bisschen Stress dann gab und sie sagten, oh ja, wir tun ja doch mal schnell Buße, wir kehren um, wir wollen ja Gott gehorchen. Samuel, haben wir festgestellt, empfing lebendige Worte, das hatte Auswirkungen. In der damaligen Zeit, Eli und seine Söhne, der Hohepriester Eli, sie haben natürlich auch Woche für Woche das Wort Gottes verlesen, aber das hat keine Mücke mehr vom Hocker geholt, irgendwo hinzugehen. Vor allem, da Elis Söhne ja auch wirklich in totaler Unmoral lebten und sich verhielten und alles andere waren als göttlich. Und dann kommt dieser Samuel, und der Samuel ist in Silo, heißt es, und er geht dorthin und er verkündigt oder er liest Worte Gottes, er spricht die Worte Gottes und auf einmal heißt es, ganz Israel kommt zu ihm hin. Ganz Israel kommt raus zu Samuel. Und da haben wir festgestellt, da die Offenbarung Gottes, Gott offenbarte sich dem Samuel in Silo. Und ich sagte schon, wenn wir von Gottes Offenbarung sprechen, dann meinen wir, da muss irgendwie was emotional, körperlich, was weiß ich, abgehen. Ich weiß, Menschen werden von Gott berührt und sie zittern. Ich weiß, Menschen werden von Gott berührt und sie fallen um und so weiter. Ich habe euch letztes Mal Beispiele erzählt. Wir wissen, dass diese Dinge sind. Das sind Manifestationen vom Heiligen Geist, manches Mal auch einfach von Menschen selbst, die meinen, sie müssen zittern und sie müssen umfallen. Das ist ja die andere Variante. Aber es gibt ja wirklich diese Phänomene im geistlichen Bereich, wo Menschen eine Berührung von Gott so erfahren. Und bei Samuel war nichts dergleichen, sondern es steht auch in Samuel geschrieben, das hatte ich euch letztes Mal nicht gelesen, deshalb trage ich es nochmal nach, 1. Samuel 3, 21, der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen. Wie machte er das? Auf welche Art? Denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Also er trug das Wort, das er den Leuten brachte, lebendig vor, so dass die Leute sagten, da muss ich hinkommen, das muss ich mir anhören, da will ich sein. Durch das Wort, kein Spektakel, keine Wolke, kein Blitz, kein Donner, kein Zittern, kein Umfall, nichts dergleichen. Einfach Gott offenbarte sich durch das Wort und die Leute merkten in dem, obwohl vorher auch das Wort gelesen wurde, aber sie merkten, hier ist etwas anderes. Jesus empfing lebendige Worte, haben wir festgestellt in verschiedenen Bereichen. Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch geredet habe, habe ich von meinem Vater empfangen. Ich rede niemals von mir selber. Alle Worte, die ich spreche, habe ich zuvor von meinem Vater gehört. Jesus hat lebendige Worte weitergegeben. Und diese lebendigen Worte haben auch die Menschen berührt. Und obwohl Jesus nicht rumgeschrien hat, denn die Schrift sagt ausdrücklich, dass Jesus auf den Straßen nicht herumschreien wird, sondern dass er normal reden wird. Und trotzdem sagten die Leute, er lehrt wie einer, der Vollmacht hat. Warum? Weil er von Gott lebendige Worte für die Situation, in der die Menschen standen, hatte. Und er sagt, ich tue auch nur das, was ich den Vater tun sehe. Er lehrte mit Vollmacht. Wir würden mit Vollmacht immer sagen, da ist, wenn jemand ganz besonders schwergewichtig seine Stimme erhebt, was durchaus natürlich auch sein kann. Also auch Jesu Worte wurden wie bei Mose und bei anderen abgelehnt, von manchen angenommen. Ich sagte, es gibt immer drei Kategorien von Zuhörern. Da gibt es die einen, die regen sich auf und sagen, was soll dieser Blödsinn, was soll der Quatsch, lass mich in Ruhe mit deiner blöden Botschaft, kennen wir beim Paulus. Dann gibt es die anderen, sagen, es ist viel Neues, was mir passiert ist. Und das ging Jesus genauso. Es ist ein bisschen viel, aber ich will wiederkommen und will noch mehr hören, weil das interessiert mich. Ich glaube, das wird die Fragen meines Lebens beantworten. Aber im Moment ist es mir ein bisschen viel. Ich muss nochmal es sacken lassen, darüber nachdenken, aber ich komme wieder. Ich will mehr wissen. Und dann gibt es solche, die sagen, darauf habe ich schon lange gewartet, und die bekehren sich sofort. Oder sagen, sofort bin ich da. Und Jesus sagt, so ist es mir ergangen, so ist es den anderen ergangen, so wird es euch auch ergehen. Die einen werden euch ablehnen, die anderen werden sagen, gucken wir mal, und die anderen werden sagen, wow, auf dich habe ich gewartet. Und dann triffst du den, der darauf gewartet hat, dass er die Botschaft bekommen hat, und dann machst du eine neue Lehre draus, so wie ich, müsst ihr es alle machen. Und dann versuchst du es bei dem Nächsten, und dann kriegst du schon den Nächsten, das Nächste auf die Backe. Da, so weit waren wir gekommen, der Apostel, die Apostel hatten eine neue Art zu reden, anders als es von den Pharisäern und Schriftgelehrten der Fall war. Und sie sagen auch, es wäre unsere neue Art zu reden und die gute Nachricht zu verkündigen. Und da müssen wir uns auch wieder nicht selber aus den Fingern saugen, sondern wir erwarten all diese Dinge von Gott. Weil Gott wirkt diese Dinge in uns, auch an uns und durch uns. In 2. Korinther 3, Vers 6 sagt der Apostel Paulus, dass Gott uns, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also Paulus sagt hier, Gott selber hat uns fähig gemacht, tüchtig gemacht, geeignet gemacht oder in die Position versetzt, Diener des neuen Bundes. Heißt, neuer Bund ist durch Jesus Christus entstanden. Der alte Bund war in den ganzen Ritualen, in den Gesetzen des Mose, er war in den Opferungen von Tieren und dergleichen. Und Jesus kam, um ein für alle Mal gültiges Opfer zu bringen. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, nachdem Jesus sein Leben zum Opfer gegeben hat, sein Blut ins Allerheiligste gebracht hat, ist kein Opfer für Sünden mehr nötig. Es ist ein für alle Mal gültiges Opfer geschehen. Dieser neue Bund. Und jetzt sagt Paulus, für diesen neuen Bund, in diesem neuen Bund, also neutestamentliche Art, in unserer Zeit Menschen und Gott zu dienen, es in der rechten Weise zu tun, dazu hat Gott uns fähig gemacht, tüchtig gemacht, geeignet, brauchbar gemacht, zu dienen des neuen Bundes. Und dann sagt er, nicht des Buchstabens. Wir verkündigen keine Buchstaben. Wir sagen Menschen nicht, das musst du einhalten, das musst du tun und dann bist du Gott angenehm, sondern zu dienen des Geistes. Wir reden, sollen reden, wir werden es auch gleich weitersehen, lebendige Worte. Wir sind berufen, Dinge vom Heiligen Geist zu empfangen, jeder Gläubige im Neuen Testament, vom Heiligen Geist zu empfangen und das, was er hört und auch empfängt, und ich meine nicht ein neues Empfängnis neben der Schrift, da kommen wir auch noch zu, sondern aber jeder ist berufen, von Gott zu hören, so dass er sagen kann, wie Jesus, was ich den Herrn sagen höre oder den Heiligen Geist sagen höre, das gebe ich dann auch weiter. Das sollte unsere Art sein. Da wollen wir uns auch ganz verschärft auch in dieses Jahr hineinbegeben. Denn der Apostel sagt, der Buchstabe, der tötet. Und er kommt aus einem Hintergrund, aus einem religiösen Hintergrund als einer der fanatischsten Pharisäer. Und er weiß, was man mit Buchstaben, mit Worten, die einfach man einfach nimmt und sagt, so ist es oder so soll es getan werden, was damit passiert. Der Geist aber macht lebendig. Eli und die ganzen anderen Leute hatten auch Buchstaben. Sie lasen aus den Schriften, aber es war tote Religion, es war Blindenstockreligion, es war nicht der Heilige Geist dort. Der Petrus bringt das dann nochmal auf den Punkt, so wie wir es auch schon von den alttestamentlichen Schriftstellen her kannten, 1. Petrus 4, 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Warte mal, da hatte ich mir doch... Genau. Genau. Okay, ich bin richtig, aber ich habe es mir nochmal anders gegliedert heute Mittag. Also wenn jemand redet, nochmal, so rede er es als Aussprüche Gottes. Aussprüche Gottes, Aussprüche, da ist wieder nicht Logos, Wort Gottes, auch nicht Graphe aus den Schriften, sondern wenn jemand redet, dann rede er es als Logion Gottes. Ich sagte schon, wie auch letzte Woche, in der griechischen Welt speziell die Äußerung eines göttlichen Orakels. Also es bezeichnet im Neuen Testament immer Gottes Äußerungen, Aussprüche und Erklärungen aktuell in das Leben hinein, in die Situation hinein. Und das ist, was Petrus sagt, wenn, also das heißt, jemand ist Sprachrohr Gottes, einfach auch gesagt. Du bist ein Sprachrohr Gottes. Gott möchte durch dich und mich reden. Dass wir ein Sprachrohr Gottes sind, erleben wir ja zum Beispiel auch, wenn wir den Gaben des Geistes dienen. Wenn jemand zum Beispiel eine Weissagung bringt, dann hört er von Gott diese Weissagung, bringt sie weiter. In dem Moment bist du so ein Überbringer von Logion, von Äußerungen Gottes, von Aussprüchen Gottes. Wir wissen natürlich, dass in der Weissagung oder die hier zu uns kommen oder auch unsere Bibelschule besuchen, ihr wisst, dass Weissagung keine Wegführung ist, sondern die Schrift sagt, Weissagung ist Auferbauung, Ermutigung, Trost. Ja, Auferbauung, Ermutigung, Trost. Es ist also nicht, du, ich und der Herr sagt, du wirst das und das und das und das, in einem Jahr machst du das und das. Das geht über Weissagung hinaus, da geht es in das Prophetische. Und da muss erstmal bewiesen werden, ob sich das auch erfüllt. Und dann muss, anders als im Alten Testament, da hat ein Prophet gesprochen und alle sagten Amen. Und im Neuen Testament spricht ein Prophet und Gott sagt, nein, er sagt nicht Amen, sondern er sagt, es sollen noch ein paar andere prüfen. Also es ist ganz anders. Der Prophet ist im Neuen Testament in die Gemeinde eingebettet und er ist auch rechenschaftspflichtig gegenüber der Gemeinde und es muss auch festgestellt werden heraus oder sich beweisen, dass das, was er sagt, tatsächlich auch von Gott ist oder nicht. Und obwohl es da auch noch Dinge gibt, manchmal haben Propheten gesprochen, die ja über Jahrzehnte hinausgingen oder wenn wir gerade auf die Ankündigung von Jesus hinsehen, über Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende ja sogar hinweg. Aber die allgemeine Weisheit, du hörst von Gott oder jemand hat eine Sprachenrede mit Auslegung, da hörst du von Gott. Jemand weiß, jetzt soll ich eine Sprachenrede bringen und jemand anders bekommt die Auslegung dazu. Das, was du bringst, sind Aussprüche Gottes, die er dir gegeben hat in deine Gedanken hinein, damit du sie in die Versammlung oder zu Menschen hin transportierst. Seid ihr mit mir? Versteht ihr? Ist da gut, ja? Okay. Ja, die Gefahr ist ja immer, wenn man Dinge selber erlebt oder weiß oder zu Hause ist, dass man vielleicht dann über Köpfe hinweg redet. Also er sagt, wenn jemand redet, so, wenn jemand redet, er spricht das allgemein. Der Brief, den Petrus schrieb, war nicht an die Gemeindeleiter geschrieben, sondern er war an die Gläubigen in diesem Umfeld der Gemeinden geschrieben. Und er sagt, wenn ihr redet, dann Leute, dann ist es wichtig, es muss von Gott kommen. Redet also als Aussprüche Gottes. Das heißt aber auch nicht, denkt dir was aus und sag, Gott sagt. Das gibt ja auch viele Leute, die denken sich was aus und sagen, der Herr hat durch mich gesprochen. Oder wenn jemand manchmal sich nicht korrigieren lassen will und sagt und einen Rat will und vielleicht eigentlich weiß, dass er verkehrt ist, dann kommt zum Beispiel so, also Herbert, der Herr hat mir gesagt, ich soll Folgendes tun. Was sagst du dazu? Ich wollte mal deinen Rat haben. Ja, was ist, wenn ich jetzt was anderes höre? Wer hat denn jetzt recht? Bin ich dann jetzt gegen Gott? Versteht ihr? So, das ist also nicht die richtige Art der Kommunikation. Gott hat mir gesagt, was meinst du? Eigentlich will nur jemand, Gott hat mir gesagt und ich soll mein Amen sagen. Aber ich sage ja nicht mal Amen da drauf, sondern ich mache mir ja meine eigenen Überlegungen dabei und Gedanken oder höre in mein Innerstes hinein. Wir sollten das nicht so tun. Das ist nicht der Umgang, den Gläubige miteinander haben sollten, wo sie sagen, Gott hat zu mir gesprochen und jetzt müsst ihr alle genau nach dieser Pfeife auch tanzen. Das ist nicht Gottes Art, zu reden oder mit uns umzugehen. Wenn jemand also redet, dann rede er es als Logion Gottes, als Aussprüche Gottes, als lebendige, lebende Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da reicht. Also wenn jemand aus der Kraft, wir würden ja denken, Dynamis steht da zum Beispiel, nein, da steht Ischis. Ischis ist Stärke, es bezeichnet besonders unsere körperliche Stärke. Und Menschen, die im Dienst sind oder auch wenn du im Alltag bist, in deinem Job bist, der kann genauso herausfordernd sein. Oder du hast deinen Job und sagst, Mann, ich würde aber gern noch missionarisch tätig sein, aktiv sein, aber irgendwie bin ich körperlich so geschlaucht, eigentlich schreit alles in mir nach einem Sofa und nach einem schönen Snack und noch irgendwas Schönes zu trinken, was ja natürlich durchaus auch legitim ist. Aber es geht hier, er sagt, wenn jemand dient, so auch aus der Kraft, die Gott da reicht, ist es körperliche Stärke. Also manches Mal ist es so, dass wir viel getan haben und müde sind. Na gut, ich kenne auch Leute, die haben wenig getan, sind auch immer müde. Das gibt's auch. Also, aber ich gehe von etwas anderem aus. So, du bist müde, dein Körper ist schlaff. Paulus sagt, da spricht die Bibel von Asthenia, Schwäche. Paulus sagt, ich kam zu euch mit großer Schwachheit, mit großer Asthenia. Und das meint vor allem körperliche Schwäche. Und das ist etwas, in der Bibel wird es auch benutzt, wenn jemand sich überarbeitet hat, dass er dann auch diese Asthenia-Schwäche hat. Es gibt es aber auch in einem erweiterten Sinn, zum Beispiel die Frau, die gekrümmt da durch die Lande ging, da heißt es, sie hatte einen Geist der Asthenia, also einen Geist der Schwäche. Daraus schließen dann manchmal wieder Leute, alles was mit Schwäche hat, da hockt ein Geist drauf. In der Bibel finde ich das so nicht. Sondern wir finden es in dem Fall bei dem Geist der Schwäche, dass da ein Geist sich bei dieser Frau draufgesetzt hat und körperliche Schwäche in besonderem Maße in ihrem Leben verursachte. Aber darüber hinaus, wenn du das Wort Schwäche in der Bibel findest, findest du das immer wieder auch, manches Mal auch in dem Bereich Richtung Krankheit rein oder eben auch Überarbeitung oder körperliche Schwäche, zum Beispiel nach Misshandlungen, wie sie die Apostel auch immer wieder erlebten. Und Paulus sagt, ich kam zu euch mit großer Schwäche. Aber dann sagt er etwas. In dieser meiner körperlichen Stärke, Ischis, war ich am Boden. Ich hatte keine Kraft mehr. Und er sagt, und dann erlebte ich Gnade. Und auf einmal, die Gnade befähigte mich, Gnade, nämlich in körperliche Stärke, auf nicht natürliche Weise kam göttliche Stärke in meine müden Glieder, in meinen müden Körper. Und ich wurde dadurch befähigt, über das Maß hinaus zu tun. Normal wäre ich eigentlich reif fürs Sofa. Aber ich merke, wie Gottes Kraft und Stärke, wie Gottes Leben in mich kommt und pulsiert. Und meine Issues, meine Körperkräfte werden auf einmal wieder aktiviert und lebendig. Das ist ja zum Beispiel, auch wenn die Bibel sagt, das vergessen ja viele Pfingstler und Charismatiker, die Schrift sagt, dass wir ja bei jeder Gelegenheit in Sprachen beten sollen. Denn wer in Sprachen redet, der baut sich auf. Eine andere Schriftstelle sagt, der wird sogar körperlich erfrischt. Ja, ich habe das in Vergangenheit schon mal gesagt. Gerade wenn du Dienst gehabt hast und viel Dienst gehabt hast und du hast Gespräche gehabt und die Gespräche waren vielleicht auch sehr intensiv, und irgendwie warst du müde, aber du wusstest, danach musst du noch ein Gespräch führen. Und dann gehe ich in der Regel und mache eine kurze Pause irgendwo. Wenn es keinen anderen Ort gibt, gehe ich einfach aufs Klo. Und dann setze ich mich hin oder stelle mich hin und dann bete ich einfach ein paar Minuten im Geist. Ich bete in Sprachen, denn wer in Sprachen betet, auferbaut sich selbst. Du auferbaust dich und ich weiß, während ich in Sprachen bete, jetzt werde ich neu geladen. Jetzt kommt neue Energie in mich hinein. Jetzt kommt neue Kraft in mich hinein. Und ich gehe von diesem Ort weg, spüre aber noch nichts von dieser Kraft. Ich fühle mich genauso müde, aber durch den Glauben habe ich angenommen, das für wirklich genommen und auch für mich aufgenommen. Gott sagt, wer in einer Sprache betet, der auferbaut sich selbst. Also weiß ich, dass ich für den nächsten Dienst, für die nächste Aufgabe, werde ich genug Stärke und Kraft haben, um da wirklich auch einen guten Dienst zu tun oder Rat zu geben und dergleichen. Und manches Mal ist es so, du kommst dann zu dem nächsten Gespräch, bist aber immer noch irgendwie müde, aber wenn das Gespräch beginnt und du bist im Glauben einfach gegangen, das Gespräch beginnt und auf einmal fühlst du dich topfit und sagst, oh, jetzt geht's mir gut. Du merkst auf einmal körperliche Kraft da. Und das ist es ja. Und da kann ich mich nicht rühmen. Da kann ich nicht sagen, hey, guck mal, was für ein toller Hecht ich bin. Also egal, wie viel Dienst ich habe immer noch Power hinterher. Nein, nein. Er sagt, wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott da reicht. Ischis Kraft. In unserem Körper. Menschliche Kraft. Ja, nicht Dynamis in dem Bereich der göttlichen Kraft, Dynamit und so weiter, was hier daherkommt, sondern diese körperliche Kraft. Und er sagt, damit in allem Gott verherrlicht wird. Also wenn du geschlaucht bist, du bist fertig und du merkst, Gottes Kraft und Energie baut deinen Körper wieder auf, dann hast du danach nicht Grund, dich selbst zu verherrlichen oder zu rühmen oder dich groß zu machen, sondern du gehst danach raus und gehst nach Hause oder wo immer du hingehst und sagst, ich danke dir Gott, dass du mir Kraft gegeben hast. Alle Ehre kommt Gott zugute, wird ihm zuteil, weil ihm hatte ich zu verdanken, dass ich jetzt über das Natürliche hinaus stark genug war, Dinge zu tun. Paulus drückt es deshalb so aus, er sagt, deshalb rühme ich mich jetzt am allerliebsten meiner Schwachheiten, denn dann wird die Kraft, dann kommt die Kraft des Christus in mir zur Vollendung. Also in, und da ist bestimmt, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber diese Dynamiskraft, ich bin schwach, meine körperlichen Kräfte haben nachgelassen, jetzt kommt Gott mit göttlicher Kraft, mit göttlicher Energie in den Körper, baut den Körper auf, stärkt dich, erfrischt dich in deiner Seele. Und Paulus sagt, ich erlebe so schön Gott da drin, so klar Gott da drin, am liebsten fühle ich mich jetzt wohl, wenn ich schwach bin, denn dann kriege ich eine Energie, die über menschliche Energie hinausgeht, nämlich Energie vom Himmel. Viele Menschen kommen niemals in das Erlebnis so einer Kraft, denn wenn wir gerufen sind zu dienen oder im Job oder wo immer wir sind, wenn wir gerufen sind, ich kann jetzt nicht mehr. Ich weiß, das sagt dann jeder, ich kann jetzt nicht mehr. Und das muss man ja auch verstehen, jetzt brauche ich Ruhe. Ja, wir brauchen sie Ruhe. Jesus hat seine Jünger auch, die manchmal ausgepowert waren, da hat er gesagt, komm, ruht ein wenig, weil sie haben einfach keine Pausen gehabt, weil so viele Menschen da waren. Aber so ist es manchmal im Leben. Du hast dann nicht die Wahl, dich zu entziehen, weil Menschen deine Hilfe oder deinen Rat und so weiter brauchen. So. Und wenn du jetzt hergehst, nö, also das ist, da muss jemand anders, du, also da ruf mal den und den an, der ist bestimmt fitter drauf als ich. So. Und wir lassen uns passiv in dieser Kraftlosigkeit, in diese Kraftlosigkeit hineinfallen, erleben wir niemals übernatürliche Kraft, die von Gott kommt und unserem Körper neue Kraft zuführt. Seid ihr mit mir? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja? So. Und das ist so übernatürlich. Wir, Logion ist übernatürliche Aussprüche Gottes. Aber auch da kommt diese übernatürliche Kraft. Du weißt nur eins, wenn ich jetzt weitermachen soll, in mir ist keine Energie. Ich brauche jetzt was vom Himmel. Und Gott sagt, ich gebe es dir vom Himmel. Und dann gehst du und sagst, Herr, komm, Energie. Wie war das? Schub, Scotty Beamen oder irgend sowas. Ne, war das nicht, sowas ähnliches. Enterprise, das haben wir in unserer Zeit geguckt. Guckt ihr das? Guckt das noch jemand? Das ist doch schon uralt jetzt, ne? Wer hat das geguckt, Enterprise? Aha, okay. Das ist doch der Spocky, glaube ich, mit den langen Ohren, ne? Spock und dann und so weiter. Naja, und dann bitte beam und dann und weg. Wahnsinn. Also wie auch immer, Energieschub hieß das, Energieschub. Ja, also ich habe das damals, als ich jung war, leidenschaftlich gern geguckt und das ist bis heute in meinem Kopf, also wenn ich manchmal so Energieschub, dann denke ich direkt an Beamen und so weiter. Na komm, okay, also der Heilige Geist transportiert, schickt seine Kraft, göttliche Kraft in unseren geschwächten Körper oder auch das Gleiche geschieht, wenn der Körper krank ist. Wir beten, wir salben mit Öl, Gott gibt, löst seine Energie, setzt seine Energie in unserem Körper frei und dann weitet sich zum Beispiel Gesundheit aus. So, wir müssen uns mal da hineinsetzen oder hinein vertiefen, hinein gedanklich, emotional, insgesamt hineinbegeben und sagen, hier bin ich an meine Grenzen gestoßen, hier kann ich nicht weiter, jetzt brauche ich wirklich übernatürliche Kraft, übernatürliche Hilfe. Und wenn du das sagst, Gott, das brauche ich jetzt, ich brauche jetzt dich, und du weißt, Gott gibt es dir jetzt gerne, er macht keine Vorhaltung, sagt die Bibel, er macht keine Vorwürfe. Und du kommst zu ihm und Gott sagt, ich gebe dir, was du brauchst. Er schiebt es dir zu, kostenlos. Ich meine, wo kriegst du denn heute noch Energie? Kostenlos. Ne? Ist ja, aber da kriegst du sie, volle Kanne, ne? Voller Schub. Okay, also, wenn jemand redet, Aussprüche, Logion Gottes, wenn jemand dient, dann so aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit gebühren. Amen. sagt er. Und dann Römer 10 sagt Paulus etwas, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Manche Übersetzungen sagen durch das Wort Gottes, beides ist nicht richtig, sondern es steht jedes Mal durch das Rema Christi oder durch das Rema Gottes. Also er sagt hier, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Rema Christi. Rema ist auch dieses Wort, das du von Gott hörst, empfängst, auch in der Situation oder das dir offenbar gemacht wird. Und du weißt jetzt, das habe ich jetzt von Gott. Du weißt, was du gerade empfangen hast, ist übernatürlich. Und das ist, Logos überzeugt Menschen nicht unbedingt. Ich erinnere mich, das ist an einem Beispiel, das ist jetzt schon vielleicht 2-3 Jahre her. Jemand besuchte unseren Gottesdienst. Und ich habe auch die Gelegenheit gegeben, gesagt, du kannst dich für Jesus entscheiden, ihn zum Herrn deines Lebens machen. Und kam auch die Person nach vorne und ich habe dann gefragt, hast du schon mal dein Leben Jesus gegeben? Und dann hat die Person gesagt, ja, ich habe das neulich gemacht. Ich habe ein Übergabegebet gesprochen. Also da waren Gläubige, die haben mir ein Gebet vorgesprochen. Und dieses Gebet habe ich nachgesprochen. Sag ich, also bist du jetzt sicher oder hast die Gewissheit jetzt, du bist jetzt ein Kind Gottes? Dann sagt sie, nö, ich weiß gar nichts, ich bin eigentlich hier, ich habe Gott nicht erfahren, ich habe Gott nicht erlebt. Und dann habe ich gesagt, okay, meine Art ist ja dann, die Bibelstellen zu zeigen, in 1. Johannes 1,12, so viel ihn aufnahm, das war vorher genauso auch, sagt sie, das hat man mit mir auch gemacht. Bibelstelle und so weiter. Und dann sage ich, und Römer 10, dass wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird gerettet werden. Und so, ja, habe ich alles gemacht, aber passiert ist nichts. Und so, für mich ist es so, wenn jemand sein Leben Jesus geben will, dann will ich nicht nur einfach ein Buchstabe übertragen oder Buchstabe bekannt machen. Dann möchte ich nicht nur, dass jemand buchstabengetreu sagt, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich möchte auch nicht, dass jemand nur dem Buchstaben nach sagt, Jesus ist jetzt der Herr. Das kannst ja lang und breit runter aufsagen. Und für mich ist die Situation die, ich nehme Menschen auch gerne an der Hand, wenn sie es nun wollen, an beiden. Ich habe eine halbe Schüssel Knoblauch gegessen, ich warne dich jetzt. Magst du? Dann kann ich ja richtig hauchen jetzt und so. Okay, na gut. Jemand hat mir heute schon gesagt, boah Herbert, du hast aber Knoblauch gegessen. Naja, ist ja klar, dafür wächst er ja auch, ne? Vielleicht nicht vor dem Gottesdienst, aber gut. Okay, aber ich konnte es nicht lassen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach und sagte, gib mir Knobi. Nein, okay. Also, habe ihr erstmal die Bibelstellen erklärt und dann habe ich gesagt, habe ich sie bei Hand genommen, dann habe ich auf Gott gehört, weil ich höre sofort, weil ich weiß, Jesus ist hier und er ist jetzt auch hier, gerade hier. Er wohnt in mir, aber er ist doch um uns, sagt die Bibel. Ich weiß also, er ist hier. Und dann höre ich, was sagt er? Und höre ich, wie der Herr sagt, lass sie sagen, Jesus, ich habe dich in mein Leben aufgenommen. Ja, das war jetzt eigentlich, ja, okay, kannst du aber auch nochmal neu machen, okay. Okay. Ich habe dich, aber das war jetzt Situation, das war Rema-mäßig. Ich habe dich in mein Leben, ich erzähle es nur. Ich habe dich in mein Leben aufgenommen, ich weiß, du willst schon wieder was haben, ja. Okay. Und ich habe dich in mein Leben aufgenommen und dann hat sie, und ich glaube, Jesus, dass du mich jetzt in diesem Moment zu deinem Kind machst. Das hat sie gesagt. Und dann fängt sie an zu weinen. Ich sage, was ist? Ich glaube, er ist da. Und dann habe ich gesagt, okay, wir bekennen einfach, von heute an bist du. Wir haben Zeit gelassen. Wir haben das genommen und ich habe immer nur gehört, was sagt der Heilige Geist? Eigentlich fast dieselben Worte, Aber der Heilige Geist sagt, lass sie das tun. Oder lass sie das sprechen. Oder lass sie das sagen. Oder lass, geh mit ihr da rein. Und dann bin ich da reingegangen. Dann habe ich Worte gesprochen. Und als wir gebetet haben, dann sagt sie, sage ich, und? Ja, jetzt habe ich ihn erlebt. Jetzt habe ich Gott erlebt. Jetzt habe ich ihn erlebt. Versteht ihr? Fast dieselben Worte, aber der Buchstabe tötet. Wir müssen hören, was sagt der Geist. Also es geht, also wir sind nicht Gottes Bekehrungsmaschinen. Ja? Also es Gott sagt, geh hin, hol dir Leute, die es möglichst oft nachsprechen. Und dann haben wir das, dann sprechen wir immer 80 Leute an Stück das irgendwo nach bei einem speziellen Einsatz. Und alle 80 siehst du danach nie wieder. Warum? Weil es ist ihnen nichts passiert. Es sind nur Worte gesprochen. Es wurden nur Worte formuliert. Man hat logisch jemand überzeugt, vielleicht von etwas, und dann noch ein logisches Gebet nachgesprochen. Aber die Schrift sagt, wenn wir reden, Aussprüche Gottes. Wir sollen von Gott her reden. Und dann sagt die Schrift etwas ganz Wichtiges. Jesus hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Überzeugungsarbeit ist nicht deine und meine Sache. Sondern er sagt, wir werden verkündigen, wir werden es weitertragen und der Heilige Geist wird überführen, wird überzeugen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Du kannst jemand plattreden in Bezug auf Sünde. Und er sagt, guter Vortrag, Mann, tschüss, arrivederci. Ja? Er wird überzeugen von der Sünde. Er wird überführen, überzeugen von der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Er wird Menschen über Gottes Gerechtigkeit auch die Augen öffnen. Das kannst du nicht. Das kann ein Mensch, wir werden es gleich sehen, natürlicher Mensch kann es nicht verstehen. Und er wird überzeugen, überführen von dem Fürsten dieser Welt, von Satan, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Versteh, du kannst mit Leuten Diskussionen haben, dass es den Teufel gibt und dass er real ist. Du kannst den Leuten Beispiele bringen über den Teufel, die vielleicht manches Mal in einer Botschaft oder in etwas, was du rüberbringst, wichtig sind. Aber wenn du nicht damit rechnest und nicht angedockt bist an den Heiligen Geist, wir sind ja, er ist ja bei uns, er lebt ja in uns, wenn wir erfüllt worden sind mit dem Geist Gottes, Jesus in unserem Leben hat, der Heilige Geist ist da. Aber wenn wir meinen, na, ich hab's dir doch gut rübergebracht, jetzt musst du doch, hopp, in die Himmelskiste springen. Das wird fast nie funktionieren. Wir müssen zu Gott kommen und wir müssen, Heiliger Geist, Herr, ich habe meinen Job jetzt getan. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen, auch was ich meinte zu hören oder was ich meinte empfangen zu haben. Ich habe das transportiert, was ich meinte transportieren zu müssen. Aber jetzt bist du dran. Jetzt kommt Part 2, Job des Heiligen Geistes, überzeugen, überführen. Und er überzeugt und er überführt die Menschen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, das Wort Hamartia, heißt Zielverfehlung. Also er wird nicht überführen davon, der Heilige Geist wird nicht überkommen und sagen, überführen, ach, du bist ein Raucher, du bist dies und du bist ein Ehebrecher. Das weiß man ohne Überführung, dass man das ist. Hallo? Aber der Heilige Geist wird überführt von der Sünde, dass sie nicht an mich, dass sie nicht an Jesus glauben. Jesus, das ist Ausspruch Jesu. Ein Leben ohne Jesus nennt die Bibel Zielverfehlung. Und dieses bringt mit sich das ganze Geschwader der anderen Verfehlungen und Dinge, die das Leben krank, kaputt und einsam machen. Und Jesus sagt, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, er wird überführen, hey, dein Problem besteht darin, dass du bisher ohne Jesus lebst. Du verfehlst das Ziel in deinem Leben, Hamartia, du verfehlst das Ziel in deinem Leben, weil du Jesus nicht hast. Das wird der Heilige Geist machen, das kannst du jemand ins Hirn hämmern. Und er wird es logisch vielleicht bejahen, aber ich rechne damit. Heiliger Geist, ich habe die Worte gesprochen, ich habe Dinge erzählt, ich habe verkündigt. Aber jetzt, Heiliger Geist, brauche ich dich, du, mein Partner an meiner Seite, der überführt, der überzeugt. Und wenn wir mit diesem Partner nicht rechnen, dann werden wir auch nicht die Resultate empfangen. Denn wenn wir mit dem Partner Heiliger Geist in unserem Leben rechnen, der die Dinge vollbringt, der überführt und Dinge tut und Dinge die Menschen überzeugt, wenn wir nicht mit ihm rechnen, bewusst, situationsbedingt, wenn wir nicht damit rechnen, dann geben wir ihm keine Gelegenheit, das zu tun, sondern wir blubbern weiter Wir reden weiter und es kommt nicht zustande. Versteht ihr? Seid mit mir? Das ist so wichtig. Denn Jesus und der Heilige Geist, der Vater, sie sind mit uns unterwegs. Jesus sagt, wenn ich zum Vater gehe, dann werden der Vater und ich kommen und Wohnung bei euch machen. Der Heilige Geist ist da. Gott ist ja allgegenwärtig. Ja, also es ist so wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Und Paulus sagt hier, Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Rema Christi. Und dann sagt er, in Vers 18, sagt er, es sind viele Verkündiger ausgegangen bis an die Enden der Erde. Und dann sagt er etwas, ihr Rema zu den Grenzen des Erdkreises. Die Verkündiger, die unterwegs waren, also es scheint so die normale Norm, Standard gewesen zu sein, zur Zeit der Apostelgeschichte, dass Menschen von Gott lebendige Worte hörten, Zeugnis von Gott hatten, was sie weitertragen, geben sollten, verkündigen sollten in der guten Nachricht des Evangeliums. Weil Paulus sagt, bis an die Enden der Erde bestand unsere Verkündigung darin, dass wir das im Rema Gottes taten. Nicht im Logos, nicht im Buchstaben, sondern in einer intensiven oder intimen, aus einer intensiven oder intimen Beziehung mit Gott heraus. Wir bauen nicht auf unsere Stärke, unsere Klugheit. Sagte, ich habe mit, als ich jung war, ich habe mit Menschen in Fußgängerzonen gestanden und ich habe am Schluss war kein Argument mehr. Ich war ja damals noch auf der Bibelschule und ich hatte so wirklich so viele Tausende super coole Argumente gelernt. Heute nenne ich sie manchmal, ich schlag dich tot, auch Argumente. Und ich habe Leute überzeugt, sagen, ich habe jetzt kein Argument mehr gegen das, was du vorgetragen hast, aber ich will dir sagen, es berührt mich nicht, das werde ich nie vergessen, in Neuss, in der Fußgängerzone, da sagt dieser junge Mann, aber es berührt mich nicht, es überzeugt mich nicht, dass ich zu Gott kommen kann, zu Gott kommen muss. Und da habe ich gedacht, oh Mann, du hast Stunde oder zwei, was weiß ich, hast da wirklich geblubbert und geblubbert und geblubbert und die Person hat Gott nicht erlebt. Heute ist es für mich so, ich will, dass der Heilige Geist sein Ziel erreicht. Ich will, dass der Heilige Geist die Dinge tut, die er gern tun möchte, wo immer wir sind, wo immer ich bin, ob es nun hier, ob es im privaten Bereich ist oder mit Menschen unterwegs, wo immer wir uns auch bewegen. Und das ist, was der Paulus bestätigt das nochmal in 1. Korinther 2, Vers 13 bis 16. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Also er sagt, wir reden, wenn wir reden, reden wir nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit. Theologie wird niemand in eine Gottesbeziehung bringen. Absolut nicht. Wir müssen Worte des Lebens bringen. Es gibt so viel Fanatismus, halte das ein und tu dies. Ach, wenn ich denke, auch manche Traktate, deshalb bin ich ja sehr wählerisch und mag auch nicht, dass irgendwas auf unseren Tisch kommt oder verbreitet wird, denn dann werde ich immer ein bisschen stinkig. Wenn da Leute, du musst und dann, wenn du das lässt, dann wird Gott dir näher kommen und wenn du das aufhörst, dann wirst du noch mal bessere Karten haben. Ich übertreibe jetzt in der Formulierung, aber dieses du musst, das kannst du verbrennen. Das ist schade um das teure Geld, das verwendet wurde, um sowas zu verbreiten, zu drucken. Aber etwas, was nicht Leben produziert, benutze es für deinen Holzkohleofen oder für deinen Grill anzuzünden. Aber bitte nicht um Menschen. Denn das, was die Menschen hören durch diesen Flyer, durch dieses Traktat, diese Bombardierung des Du musst und Einhalten von christlichen Regeln, die kein Leben bringen. Christliche Regeln bringen kein Leben. Und das Menschen, und das musst du, wenn sie dann in deine Gemeinde kommen. Erst kriegen sie es durch den Flyer eingepflanzt, dann kommen sie in die Gemeinde und dann sagt der Herbert, du, das stimmt alles nicht. Du musst das alles wieder rausholen. Du musst das alles wieder, deshalb Sorge, wenn du etwas auch verteilst, und wir haben sehr gutes Material, Straßenkirche haben sehr gutes Material. Nimm dieses Material, besorge es dir hier und besorge es nicht irgendwo auf dem Markt, denn es ist wirklich so viel. Alleine, wenn ich daran denke, in den meisten Flyern steht drin, so, wie kannst du jetzt Christ werden, indem du Jesus deine Sünden bekennst. Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Dadurch wird man kein Christ. Wer ist kein Christ durch Sündenbekenntnis? Absolut kein Christ. Ich sagte schon mal, ich habe ein Buch, Gebete an Zeus. Die Leute können besser beten, als ich viele Christen kenne, wie sie beten können. Die beten und sie tun Buße und sie borgen sich, aber sie erfahren keinen Gott. Sie erleben keinen Gott. Weißt du, es ist, die Schrift sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet werden. Verstehen? Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und ich glaube das jetzt, Jesus. Wir müssen Menschen dabei helfen, sie begleiten, ihnen helfen und sagen, du, wenn du diese Worte, das ist nicht toter Buchstabe, das ist was Lebendiges, auch wenn es als Buchstabe in diesem Buch steht, es ist etwas Lebendiges. Wenn du Jesus einlädst, du, er wird heute kommen. Und wenn du dabei mit dem Heiligen Geist rechnest, offen bist für die Führung durch den Heiligen Geist, auch Menschen zu dienen, dann wird es Bang machen in ihrem Geist. Sie werden von Neuem geboren werden und sie werden Christus erleben und ewiges Leben empfangen. Aber dieses Gebet, was man hat, das kommt ja aus 1. Johannes 1, Vers 7, glaube ich, ist es. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das, wenn du es mal anschaust, ist ein Gebet für Gläubige. Denn dieser Brief wurde an Gläubige geschrieben. Das ist kein Gebet für Ungläubige. Das ist ein Gebet für Menschen wie du und ich, die sündigen und dann kommen und sagen, Gott, ich habe gesündigt, vergib mir. Aber dadurch wird man kein Christ, sondern man wird Christ nicht durch Sündenvergebung, sondern man wird Christ durch Herrschaftswechsel. Bisher war ich verloren im Reich der Finsternis, im Reich Satans. Jetzt nehme ich Christus auf in mein Leben. Es geht um Herrschaftswechsel. Ich werde jetzt in das Reich Gottes hineinversetzt, Kolosser 1. Und in die himmlischen Erde, in das Reich des Sohnes seiner Liebe werde ich da hineinversetzt. Und jetzt geschieht göttliche, himmlische Veränderung und nicht irgendeine Befolgung irgendwelcher Statements. Davon reden wir, sagt Paul, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit. Paulus sagt, meine ganze Theologie, liest es im Philipperbrief und immer auch, wenn er sich zwischendurch äußert, er sagt, meinen ganzen theologischen Kram und alles, was ich gelernt habe, ich sage damit nichts gegen Theologie, aber wenn wir meinen, dass Theologie rettet oder das Heilmittel ist, dann sind wir auf dem Holzweg. Paulus sagt, ich achte das alles für Dreck und will nur noch eins, Christus. Und ich will, da ich so angewiesen bin auf ihn, gibt es keinen Grund mehr, mich zu überheben. Und wir müssen auch sehen, es ist wichtig, dass wir vom Herrn her, vom Himmel her hören, weil 1. Korinther 2,14, ein natürlicher Mensch, da steht das Wort natürlicher, steht Psychikus, ein wörtlich seelischer Mensch, ein Psychikus aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, Torheit Moria, Torheit Narrheit, Verrücktheit, und er kann es nicht erkennen, er kann nicht. Du kannst einen Knüppel nehmen, du kannst ihn verdreschen und dann noch bitten, dass der Heilige Geist mithilft. Ja, das wird alles nicht funktionieren. Hallo. Der natürliche Mensch kann es nicht erkennen. Andere Schriftstelle sagt, er ist geblendet vom Satan. Sie können das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Und du kannst diese Verblendung durch Satan nicht durch Theologie alleine beseitigen, sondern da muss ein Eingriff vom Himmel kommen, der Menschen, der himmlisches Licht anknipst in der Seele, in dem Geist dieses Menschen und dieser Mensch erlebt dann den Herrn. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Paulus spricht ja hier besonders auch von Gläubigen, die sich innerhalb von Gemeinden oder Gemeinschaften bewegen. Leute, die immer seelisch sind, immer nach ihrem Fleisch, immer nach ihren Gelüsten leben wollen und niemals sich so wirklich in die Nähe und Herrschaftsbereich von Christus hinein begeben wollen, um dort Veränderung zu erleben. Für sie ist es schwierig und sie können auch kein anderes Leben führen, weil dieses ein Leben, überleg doch mal, wir sollen verwandelt werden in sein Bild. Allein denk dir das nochmal, verwandelt in sein Bild, das klingt ja alles noch sehr schön und gut. Aber die Bibel, wenn du das anschaust, wer Christus angehört, ist verpflichtet, so zu leben, wie er lebt, schreibt Johannes. Ja, jetzt, gehörst du zu Jesus? Ja, und du, lebst du wie Jesus? Du, da kann man dich jeden Tag verprügeln. Da kommt nichts rüber. Du musst sagen, du musst erkennen, aus mir heraus bin ich nicht in der Lage, Christus gemäß zu leben. Ich brauche deshalb eine übernatürliche Kraft in meinem Leben. Ich brauche den Herrn selber, der in mir wohnt und es in mir, an mir, und durch mich auch vollbringt in meinem Alltag. Das ist es. Ich habe in euch angefangen, das gute Werk. Ich werde es vollenden, sagt Jesus. Wir müssen uns, da sage ich mal müssen, in die Arme unseres Gottes werfen und sagen, Herr, ich bin sicher, ich bin geborgen, auch mit meinen Fehlern, auch mit meinen vielleicht Verrücktheiten manchmal, aber ich und die mich auch plagen und die mich verärgern, dass ich mich manchmal so verhalte. Aber Herr, ich bin so froh, dass ich in deiner Hand bin und ich bin so froh, dass du mich verwandelst. Verstehst du? Das ist, du veränderst mich, Herr. Du, Herr, bist der Verwandler. Und nicht ich. Ich bin nicht dein Verwandler. Ich kann dich nicht verwandeln. Wenn ich das könnte, wenn ich dich spritzen könnte, würde ich durch die Welt laufen, alle Leute spritzen. Das funktioniert nicht auf diese Art und Weise. So, also, und Paulus sagt, der Natürliche, er kann es auch nicht beurteilen. Wir wollen, dass manchmal Leute, die psychisch sind, Psychikus, also nicht geistlicher Natur sind, wir wollen, dass sie geistliche Dinge erkennen, verstehen, beurteilen. Das können sie von sich aus nicht. Dann ist aber was Schönes, der Geistliche, Pneumatikus. Der Pneumatikus dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn, Sinn heißt das Denken, des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte. Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben Christi Denken.
Bin ich jetzt? Jo, okay, gut.
Merkt ihr die Minute, das muss rausgeschnitten werden. Okay, also es ist, der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Wir haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn. Deshalb brauchen wir uns auch keine Schlachten liefern in irgendwelchen Wortgefechten. Und Leute, die Christus auch gar nicht kennen, erklären sollen, du musst verstehen, was ich meine. Das ist wirklich, es ist vielleicht gut gemeint. Aber die Schrift sagt, er kann es nicht verstehen. Ein nicht wiedergeborener Mensch kann die Dinge Gottes nicht verstehen. Das ist im Bahnhof. Sag einem Esel, er soll in den Porsche steigen und losfahren. Das geht nicht. Nein, er muss ein Mensch werden, dieser Esel. Okay. Du sagst, das ist nicht möglich, Herbert. Da fällt mir nur ein, bei Gott sind alle Dinge möglich. Na gut. Ich meine, du triffst im Alltag so viele Esel, einer der größten war ich früher. Und ich weiß, Eselverwandlung ist möglich. Also habt da mal keine Sorge. Das Logos ist lebendig und wirksam. Ich will da jetzt aber wo aufhören. Ja. Das ist, das muss man anders machen. Okay, also es ist wichtig, wir haben über Logion gesprochen, wir haben über Rhema gesprochen. Worte, die wir vom Himmel her hören. Worte, die wir aus unserer Beziehung mit Gott hören. Vom Himmel her, das klingt so wieder so ganz... Nein, der Himmel ist in uns, Amen. In uns lebt der Herr in dir. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. So, also wenn wir vom Herrn was wollen oder mit ihm was wollen, dann brauchen wir sagen, Hallo, Jesus! Da oben, manchmal denken, wenn wir laut brüllen, dann hört er uns vielleicht, wenn die Wolkenschicht nicht so dick ist. Nein, wir wissen, er ist hier. Jesus, du bist gerade hier und ich bin so dankbar, dass du bist. Ich brauche deinen Rat, Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, ich werde gleich ein Gespräch haben. Ich weiß nicht, Herr, wie dieses Gespräch ausgehen wird. Ich weiß nicht, was alles geschehen wird. Aber Herr, ich brauche in diesem Gespräch jetzt deine Führung. Ich brauche deine Weisung, ich brauche deine Führung. Und Herr, ich bin ohne dich da aufgeschmissen. Das ist Theater? Nein. Ich bräuchte gar nicht beten. Ich könnte mich hinsetzen, könnte sagen, was hat der Klient zu sagen? Und dann werde ich ihm mit logischen, theologischen Worten werde ich ihm klar machen, was richtige Sache ist. Dann haben wir einen guten Buchstabenaustausch gehabt, aber kein Leben von Gott. Und ich will Gott, ich will in diesem Gespräch, dass du rüberkommst. Ich will, dass du dieser Person begegnest. Und da bin ich sicher, dass der Herr uns dabei hilft. Und er wird uns Rat geben und er wird uns lenken im Gespräch, er wird uns leiten. Und Menschen werden überzeugt werden, Menschen werden vom Heiligen Geist. Wir transportieren, was wir gehört haben, was wir empfinden, was in unsere Gedanken vom Herrn herkommt, was wir weitertragen sollten. Der Herr hat doch gesagt, wenn ihr verfolgt werdet und dann wisst ihr nicht mehr, was ihr sagen sollt, dann fürchtet euch nicht. Der Heilige Geist wird euch in dieser Situation sagen, was geben, was ihr zu sagen habt, richtig? Ja? Und das stellt ihr vor, das sagt er in eine Stresssituation hinein. Weißt du, wenn du verfolgt bist, wenn du vor Gericht stehst, wenn der Staatsanwalt dir die Rübe einhauen will und alle gegen dich sind und alle sagen, hey, du bist die letzte Gurke auf dieser Erde und so weiter und du mit deinem blöden christlichen Glauben, hey, da ist Ausnahmezustand. Und Gott sagt, in diesem Zustand hab keine Angst, ich werde dich leiten und zu dir reden und durch dich reden. Wie viel mehr im lockeren Alltag, Leute? Warum sollten wir es da nicht viel, da können wir es doch viel einfacher hören. Warum müssen wir Drucksituationen abwarten? Herr, ich brauche jetzt deinen Rat. Ich brauche deine Führung. Ich brauche deine Führung. Seid ihr mit mir? Das eine, da ist Druck, Energie, die gegen mich geht. Kraft, böse Kraft, die vielleicht gegen mich geht. Und der Herr sagt, da werde ich dir Worte geben. Da bin ich überzeugt, dass er mir in jeder Stunde meines Alltags Worte geben kann, die ich brauche. Ist das so? In jeder Stunde. Und es ist so wichtig. Ich werde darauf nicht weiter groß eingehen. Ich werde sehen, einfach mit ein paar Beispielen noch zu schließen. Ja, das finde ich noch wichtig, dass wir sehen. Also das Logos selber ist auch lebendig und wirksam. Ich werde da nächstes Mal reingehen, möchte aber als Brücke zum nächsten Mal, doch ich werde das nächstes Mal noch beenden, weil da habe ich noch ein paar ganz wichtige Sachen. Man kann nämlich auch mal in die ein Logion-Hörer, sage ich mal, oder Aussprüche-Träger sein, oder man kann mit Gott gewesen sein und man kann aus all dessen auch wieder verlustig gehen, man kann aus dem wieder rauskommen. Und so, da habe ich einfach einen Bereich, wo Gott uns zeigen muss, wo Gott uns selber gesagt hat, achte auf diese Dinge, da werde ich dir helfen, dass das nicht passiert, damit du da wirklich einen sicheren Stand hast. Aber das Wort, das Logos, der Herr selber sagt, das Wort selber ist lebendig und das Wort ist wichtig. Petrus sagt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wort Gott, da steht nicht Logos, da steht nicht Logion, da steht nicht Rema, da steht Logos, das Wort. Petrus ist der Meinung, dieses Wort, wenn wir es, und der Heilige Geist wird uns vor allem durch das Wort, im Wort leiten, nämlich durch Rema, durch Offenbarung, und dieses Wort, wenn wir es den Menschen rüberbringen und mit dem Heiligen Geist rechnen, wird der Heilige Geist eine neue Geburt in diesen Menschen bewirken. Und sie werden anfangen, die Dinge Gottes verstehen zu können. Dieses Wort also ist jetzt nicht nur einfach toter Buchstabe. Aber schauen wir mal, zu Mose wurden Aussprüche, Logion-Worte geredet. Mose schrieb diese Worte auf. Sie wurden zum Logos in diesem Buch. Hallo? Sie wurden zu der Gesamtheit der Graphe der Schriften hinzugefügt. Ja? So. Aber dieses Wort kann wieder lebendig gemacht werden in bestimmten Situationen. Ja? Zum Beispiel, ich erinnere mich noch sehr gerne an Episoden zurück. Eine will ich mal erwähnen, wie das Logos wirksam lebendig wurde. Da war ich junger Christ, vielleicht war ich ein Jahr gläubig, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe dann, bevor ich also missionarisch unterwegs war, und ich war jeden Tag unterwegs, wenn ich nicht gearbeitet habe, war Single, habe also mich nicht irgendwo hingehauen, oh, ich arme Sau, warum bin ich alleine, keiner will mich, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, weißt du, so, sondern ich habe einfach gesagt, die Zeit, ich habe, nutze ich von Gott. Ich habe mit meinem Pastor gesprochen, ich habe Flyer besorgt. Ich war zu der Zeit der einzige Ort in der ganzen Gemeinde, der überhaupt da missionarisch irgendwie aktiv war und was verbreitet hat. Aber mein Herz brannte dafür, denn im Knast habe ich ja auch schon gleich angefangen zu missionieren, weil als ich zu Jesus kam, hat das mein Leben so erfüllt, dass ich sagte, oh Mann, ich muss diese Botschaft weiterbringen. Ich muss das den anderen sagen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich weiß noch, So, wenn ich, bevor ich ging, und ich war manchmal voller Angst, und ich weiß, wenn ich manchmal in die Stadt ging, habe ich gedacht, was wird mir begegnen, und was, wenn mich einer anspricht, ich habe ja noch nicht mal genug Worte zu sagen und so weiter. Aber ich weiß einen Morgen, da war ich da auch, dann sage ich, Herr, ich habe die Bibel gelesen, Apostelgeschichte, und habe gesagt, Herr, die Stadt Wuppertal ist groß, und wo meinst du, dass ich heute hin soll? Ich würde da gerne deine Führung gebrauchen. Und ich danke dir auch, dass du mich leiten wirst. Und dann fing ich einfach an, Apostelgeschichte weiterzulesen, und dann las ich dieses Wort, was der Philippus empfing, als er diesen Schatzmeister, diesem Kämmerer, wie es aus Äthiopien da begegnet. Und da sagt, kommt es zu Philippus, gehe gegen Mittag auf die Straße, die nach Gaza führt. Ja, also um die Mittagszeit, geh auf diese Straße, die nach Gaza runterführt. Ja, und das wurde ein Rhema. In mir war, geh gegen Mittag auf die Straße. Und zwar hörte ich in meinem, aber diesmal geh nach Elberfeld in die Stadt, an den Brunnen, in den Fußgängerbereich. Geh gegen Mittag auf die Straße. Also ich kam jetzt nicht auf die Idee, weil ich das las, buchen Flugticket und flieg nach Israel. Verstehst du? Weil ich hatte ja Gott nicht für Israel jetzt gebeten, sondern ich wollte missionarisch aktiv sein. Gut, das hätte man ja da auch tun können. Aber dieses Logos, dieses, was hier drin geschrieben steht, beim Lesen der Schrift, auf einmal stieg es in mir auf, geh gegen Mittag auf die Straße, um die Mittagszeit. Da habe ich gesagt, danke Herr, ich merkte durch diesen Vers, der zu Philippus vor 2000 Jahren ungefähr gesprochen wurde, durch diesen Vers sprach Gott zu mir, geh heute gegen Mittag auf die Straße, und zwar dort und dort. Ich habe dann hinterher, dann habe ich gesagt, ach, dann habe ich ja sogar noch Zeit, normal war ich schon vormittags unterwegs. Da habe ich gesagt, okay, da kann ich ja jetzt noch ein bisschen relaxen, und habe auch mal meine Bude ein bisschen aufgeräumt, soweit ich mich erinnere. Und dann bin ich dann gegen Mittag los. Und als ich in die Stadt kam, dann habe ich erst mal geguckt, ich soll ja gegen Mittag auf die Straße gehen. Ich hatte meinen Packen Flyer dabei, Leute genug gab es, aber irgendwie wusste ich, hier ist was Spezielles. Und so bin ich dann gegangen, und dann sehe ich am Brunnen jemand sitzen, ich will seinen Namen jetzt nicht sagen, meinen ehemaligen Knastbruder, mit dem ich zusammen im Gefängnis war. Und ich sehe ihn da und gehe auf ihn zu und sage, hey Mann, sage ich, was machst du denn hier? Ja, sagt er, ich weiß nicht, ich bin heute aus dem Knast gekommen, ich weiß noch gar nicht, was ich so recht machen soll und so weiter und so fort. Also im Gegensatz zu mir, ich hatte mich das letzte Mal im Gefängnis bekehrt und ging mein Leben mit Jesus. Er hat sich nicht bekehrt in der Zwischenzeit, also da, sondern er wurde weiter straffällig und wurde wieder eingesperrt und so weiter und so fort. Und dann kamen wir ins Gespräch, dann sagte er, du Mensch, da ist aber im anderen Stadtbezirk, in Wuppertal-Barmen, da ist jemand, mit dem wollte ich mich heute eigentlich treffen, bei dem kann ich heute Nacht auch pennen und so weiter. Dann sind wir also mit der Schwebebahn rüber nach Wuppertal-Barmen. Dann haben wir den dort getroffen und dann sind wir wieder zurück. Und dann haben wir nachher noch jemand getroffen. Ich weiß nicht, wie viele Tage es ging. Aus diesem Beziehung innerhalb kurzer Zeit, und das ging, ich glaube, 2-3 Wochen ungefähr, war aufgrund dieses Hingehens, des Kontaktes mit dieser einen Person, war danach meine Bude am Wochenende ständig voll. 15, 20, 30 junge Leute saßen da. Und sie waren, es wurden viele Opfer gebracht, auch in diesem Raum Rauchopfer, in meiner Zwei-Zimmer-Bude. Es war eine Luft kaum zum Atmen. Du hast danach gestunken wie eine Tabakfabrik, obwohl die wahrscheinlich noch sauber gerochen hat. Aber wir haben die ganze Nacht über Jesus gesprochen, über das Wort gesprochen. Und sie kamen, weil sie haben gehört, sie kannten mich von früher einen ganz Teil, die haben es ihren Freunden erzählt. Dieser Herbert hat jetzt Jesus erlebt. Jetzt wollten sie wissen, was hat er erlebt. Also kamen sie in die Bude. Manche wurden dann im Laufe der Nacht müde, die haben sich dann kreuz und quer in mein Bett gelegt und haben da gepennt. Andere haben weitergesprochen. Und das ging so die ganze Nacht in der Regel hindurch. Und am Morgen 9:30 hatten wir Gottesdienst zu dieser unchristlichen Zeit. Wir haben ja 17 Uhr hier, ne? Okay, nein, aber das wird sich auch ändern müssen. Da hatten wir Gottesdienst, dann sage ich, hey, komm doch einfach mit in die Gemeinde runter. Ich wohnte noch nebenan bei der Gemeinde. Mein Pastor hatte mir damals 2 Zimmer dort vermietet. Und da sind wir in die Gemeinde. Diese ganzen komischen Leute, manchmal sah man sah halb verlaust vielleicht manches aus. Also es war wirklich schon komische Typen. Eine Gemeinde, die ziemlich konservativ ist. Frauen nur Röcke, Männer Hose, klar, Dutt für die Frauen und so weiter. Es hatte alles seine Ordnung. Sehr konservativ. Und da war ich gelandet, ja, nach meiner Knastzeit. Und dann saßen wir immer hinten in der letzten Reihe. Und der Pastor, unser Pastor, das war so ein bisschen evangelistischer Typ, aber konnte das auch nicht leben, weil er gefesselt war durch seine Gemeinde in den Diensten, wie es mir ja oft auch geht, leider. Und dieser Pastor, der hat dann gepredigt. Und dann hat er einen Aufruf gemacht und kein Mensch steht natürlich nach vorne, denn du musst dir vorstellen, wir sitzen letzte Reihe und vor uns die ganze heilige Liga, ne? Also das war wirklich stark, so. Und der sitzen da und dann ruft er und ich immer durch die Reihe gucke und will jemand gehen, sich bekehren? Wird schon, aber ja, und ich sage, okay, sag ich, komm, ich gehe vor und wer will, geht einfach nach. Ja, und so kam's. Dann kam manchmal ein oder zwei, manchmal drei, da bin ich vorgegangen und die kamen nach, dann gingen wir vorne, der Pastor gebetet und so weiter und so fort und so wurden das dann immer mehr. Und nächsten Sonntag dasselbe Spiel wieder. Die Gemeinde sagt, der Herbert bekehrt sich jetzt jeden Sonntag. Das ist auch toll, ne? So, aber gut, es ist ja, und ich verstehe, und Gott fing etwas an zu bewirken. Ich will dir etwas sagen. Ein Rema aus dem Logos, gehe gegen Mittag auf die Straße. Beim Bibellesen wusste ich, tu das jetzt. Deshalb verachte es nicht. Du liest Dinge in anderen Bereichen. Das war einfache Situation. Aber es gibt andere Bereiche, in denen Gott zu dir spricht und Gott zu dir sagt, tu das. Und das müssen wir einfach erkennen. Ja, jetzt habe ich auch, ja, Schluss. Okay. Wie hat jemand gesagt? Ich habe fertig. Ich habe fertig. Okay. Sollen wir nächstes Mal weitermachen? Ja. Wer ist dagegen? Mit dem bete ich gleich speziell. Nein. Okay. Also gut, die Vera ist nächste Woche nicht dran, ich bin dran. Okay, dann machen wir das so. Dann kann sie ja danach. Eigentlich wäre Vera nächste Woche dran, aber gut. Nein, ich mache das weil ich habe ein paar ganz wichtige Punkte. Es geht jetzt auch in uns hinein, in unseren Alltag, in unser Leben hinein. Und ich will euch versuchen, auf eine einfache Weise zu zeigen, wie powerful dieses Logos, dieses Wort Gottes sein kann. Also es ist nicht toter Buchstabe. So ist es mir, das bringt erstmal nie jemand. In dem Sinne. Aber du, wenn du auf einmal es liest und du verkündigst daraus und der Heilige Geist da kommt und der Heilige Geist überzeugt und überführt und du weißt du, wow, Gott ist jetzt da inmitten dieser Buchstaben, die auf einmal lebendig macht. Und ich werde euch zeigen und auch uns auf Fehler hinweisen. Wir meinen manchmal, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wir nehmen irgendeinen Vers aus der Bibel raus so und den werde ich jetzt propagieren, bis die Bude knallt, bis er funktioniert. Ja. Und was manchmal knallt, ist unser Glaube. Es passiert ja nichts, kommt ja nichts. Ne? So. Und habe es 50 Mal bekannt. Ne? Und warum wir da Misserfolg haben, warum diese Dinge so geschehen, warum haben wir in solchen Bereichen einfach Misserfolg? Wir bekennen und bekennen und bekennen und auf einmal nichts passiert, außer Frust. Ne? Das wollen wir uns mit anschauen. Ich will euch zeigen, wie wir uns davor bewahren können. Und mutig und sicher und fröhlich unseren Glauben leben können und fröhlich auch im und mit den Aussprüchen Gottes unterwegs sein können. Lebendige Worte, nicht tote Worte, sondern lebendige Worte. Okay, machen wir nächste Woche weiter. Halleluja, danke Jesus, o Herr. Das sind so viele Worte, die man da ausgedruckt hat. Naja, gut, so ist das. Danke Herr Jesus, dass du wirkst in unserem Leben und dass du uns hilfst. Ich wünsche mir, Herr, für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinden, ich wünsche mir für unsere ganzen Teams, die unterwegs sind, in den ganzen verschiedenen Bereichen, auch in der Stadt, ich wünsche mir, Herr, dass wir solche sind, die vom Himmel her, von dir her hören, der Himmel ist ja in uns, die von dir hören und lebendige Worte zu den Menschen transportieren. So was möchten wir sein. Die lebendige Worte zu den Menschen transportieren. Und ich freue mich, Herr, und bin dir schon jetzt dankbar. Danke dir, dass du das in uns bewirken und mit uns schaffen wirst. Und ja, es ist erlaubt, Herr, dass du deine Worte in unser Herzen und unsere Gedanken schreibst. Es ist erlaubt, Herr, dass du verkehrtes Denken aus uns entfernst. Es ist erlaubt, dass du deine Werke tust in uns. Herr, wir wollen, dass Menschen Veränderung erleben. Und du wünschst auch, dass wir Veränderung zulassen. Wir lassen Veränderung zu. Sag dem Herrn Jesus doch einfach mal so für dich. Herr, ich erlaube dir, ich erlasse Veränderung zu. Du darfst mich verändern, Herr. Du darfst das wirklich tun. Das ist nichts Krampfhaftes, das ist nichts Schreckliches, das ist was Schönes. Aus einer hässlichen Raupe wird ein Schmetterling zum Beispiel, wie es bei dem Jüngerschaftsseminar hatte. Eine hässliche Raupe und dann ein schöner Schmetterling. Hey, es wird mit Jesus nur besser, nie bergab, nie schlecht, das wird besser. Aber wenn wir auch mal durchs Tal des Todes gehen, durch Schwierigkeiten, dann fürchte ich kein Unglück, weil du bist ja bei mir, Herr. Du tröstest mich, du stärkst mich. Ich bin niemals auf mich allein gestellt. Das ist doch so herrlich, Leute. Wir haben doch so eine herrliche Zusage. Wir sind niemals auf uns allein gestellt. Amen. Egal, wie klug oder wie dumm wir uns fühlen, es spielt halt, der Herr ist da. Und der Herr ist unser wunderbarer Ratgeber. Das ist auch sein Name, nicht nur zu Weihnachten. Ne? Wunderbarer Ratgeber, Friedefürst. Er ist Friede, der Friedefürst, der in uns lebt. Ja, ich möchte das ruhig auch so sagen, wenn du heute Abend jetzt auch hier bist und sagst, ich brauche Gottes Handeln in meinem Leben, ich brauche Gottes Eingreifen, ich brauche Antwort, dann kannst du einfach hier nach vorne, auch zum Gebetsteam kommen. Und ja, ich ermutige euch auch vom Gebetsteam, ihr tut das ja auch schon so, aber ich ermutige euch auch noch mehr, also wenn jemand zu euch zum Gebet kommt, wir sind nicht verpflichtet, immer gleich loszureden oder loszubringen, sondern vielleicht fragst du, was das Anliegen der Person ist. Aber dann, vielleicht nimmst du die Person auch einfach mal bei der Hand und dann sagst du, Herr, was möchtest du sagen? Ich sage meistens den Leuten, das musst du aber schauen, es ist wichtig mit offenen Augen, überleg mal, da fällt jemand, kriegt jemand einen Erstickungsanfall, du kriegst es nicht mal mit, weil deine Augen beim Beten geschlossen sind. Nein, du musst die Augen, dann nimmst du und sagst du, dann hörst du auf Jesus, was er sagt in die Situation hinein, lebendige Worte in die Notsituation, lebendige Worte in die Familiensituation hinein, lebendige Worte. Der Herr möchte gerne lebendige Worte in unser Leben hineinsprechen. Wir suchen Antworten im Leben und der Herr möchte Antworten geben, nicht nur vom Buchstaben her, sondern vom Geist. Im Neuen Bund sind wir nicht Verkündiger des Buchstabens, sagt Paulus, wir sind die Leute des Geistes. So. Aber der Geist ist immer gebunden, das will ich gegen alle Spinnerei, die manchmal geschieht. Wir sind gebunden an dieses Wort. Und der Heilige Geist verlässt nicht die Basis des Wortes. Hallo? Er vergisst nicht die Basis des Wortes. Und so, ja, sei ermutigt. Und wenn du sagst, ich brauche Hilfe, ich brauche Gebet, komm einfach. Jesus ist hier, ist mitten unter uns. Der Heilige Geist ist hier. Und der Heilige Geist offenbart. Auch so, und das ist immer das Tolle, sage ich auch unseren Mitarbeitern Gebetsteam, wir sind da nicht unter Zugriff. Wir müssen noch nicht, höre ich jetzt was, ich höre nichts. Da sind wir so fixiert manchmal in unserem Leben, dass wir vor lauter hören wollen, nichts mehr hören. Nein, sei doch entspannt, der Herr Jesus ist da und er bringt es hervor. Wenn nichts hervorzubringen ist, musst du dir auch nichts ausdenken. Hallo? Müssen wir nicht. Er ist doch da. Entspanne dich. Diene dem Herrn mit Fröhlichkeit und Freuden und entspanne dich in seiner Gegenwart.